ARD Sounds.
Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg ist für Russlands Präsidenten Putin ein wichtiges Treffen. Und ausgerechnet kurz vor dem Start schlagen ukrainische Drohnen in der Stadt ein. Wie verwundbar ist Russland? In den letzten Monaten kommt die russische Offensive in der Ukraine mehr und mehr ins Stocken. Und die Ukraine legt mit gezielten Schlägen die russischen Schwächen offen. Entsteht hier gerade eine mögliche Grundlage für echte Verhandlungen? ARD-Korrespondent Florian Kellermann beobachtet die Situation von Kiew aus. Vorher hat er jahrelang aus Moskau berichtet. Er erzählt uns heute, warum die militärischen Erfolge der Ukraine den Druck auf Putin erhöhen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Freitag, der 12. Juni. Hallo Florian.
Hallo. Ja, ich habe mit einer Frau telefoniert, 32 Jahre alt, Anastasia. Sie hat mir das geschildert, wie das also dort jetzt ist. Und es ist so, für Privatpersonen ist es ganz schwer. Das heißt, Privatpersonen können theoretisch bis zu 20 Liter tanken. Das ist also beschränkt auf diese Menge, wenn sie eine Tankstelle finden, die Benzin gerade hat. Und wenn sie eine gefunden haben, dann gibt es dort in der Regel eine sehr, sehr lange Schlange. Sie hat mir beschrieben, dass sie gerade an einer solchen Schlange vorbeigekommen ist. Und dass es also mindestens 4 Stunden dauert, bis man dann letztendlich drankommt. Und sie hat Bekannte, die auf ihr Auto nicht verzichten können, um ihren Beruf auszuüben, die dann also schon nachts um 4 aufstehen, zur Tankstelle fahren, um dann also als Erste ihr Auto mindestens zum Teil betanken zu können. Für Firmen gibt's so Wertmarken mittlerweile, mit denen sie also tanken können an Tankstellen, die nicht für Privatpersonen da sind im Moment, wo also quasi an der Anzeige, wo der Preis steht für Benzin, eben nur lauter Nuller stehen. Da können die Menschen hinfahren, die diese Wertmarken haben, die sie über ihre Firma bekommen. Und mit diesen Wertmarken können sie dann tanken. Und das Ganze ist schon so weit gediehen, dass es also mittlerweile einen Schwarzmarkt gibt, über den diese Wertmarken verkauft werden. Das heißt, die Firmen geben sie ihren Mitarbeitern, die brauchen sie dann nicht unbedingt oder können sie irgendwie beiseite legen, verkaufen sie dann über so eine Seite, die heißt Avito, das ist sozusagen das russische eBay, und verschachern die dann. Es gibt auch Leute, die über diese Krimbrücke, die die Krim verbindet mit dem russischen Festland, fahren, mit ihrem Privat-Pkw dort tanken. Man darf, sie hat gesagt, bis zu 100 Liter auf der anderen Seite tanken oder sich abfüllen lassen und mit auf die Krim nehmen. Aber natürlich darf man das nicht gewerblich tun. Und da gibt es auch welche, die schon versuchen, damit Geld zu verdienen.
Auf der Krim, das ist ja die ukrainische Halbinsel, die seit 2014 von Russland annektiert ist. Da geht also der Sprit aus. Woran liegt das?
Es gibt vor allem eine Straße, die wird in der Ukraine als M14 bezeichnet. Die wurde sehr, sehr stark ausgebaut von Russland. Und diese Straße kann die Ukraine jetzt unter Beschuss nehmen mit sogenannten, ja, Middle Strikes, werden sie auf Englisch genannt. Das sind also Drohnen mittlerer Reichweite, die eben bis zu 200 Kilometer weit fliegen. Die Ukraine hat also hier schon über 200 Lastkraftwagen zerstört, die auf dieser Straße unterwegs waren. Und darunter sind eben vor allem eben diese Transporter von Benzin und von Öl. Und diejenigen Unternehmen, die das durchführen, weigern sich dann auch, das weiter zu tun, weil eben das Risiko für sie einfach zu groß ist, dass sie da getroffen werden. Und deswegen gibt es diesen Benzinmangel auf der Krim, der sehr, sehr, ja, extrem ist.
Alles, was du uns geschildert hast, zeigt ja, die Angriffe der Ukraine haben eine deutlich spürbare, wahrnehmbare Auswirkung, zumindest punktuell. Lass uns mal rauszoomen. Wie ist die Situation generell im Kriegsgeschehen? Im Osten der Ukraine hält Russland ja weiterhin große Gebiete besetzt.
Es ist so, dass Russland bzw. der Kreml-Chef Putin weiterhin behauptet, die russische Armee rücke hier an allen Frontabschnitten vor. Das ist ja eine sehr, sehr lange Front, über 1000 Kilometer. Es gibt einige Abschnitte, wo sie sich besonders bemüht, also wo sie besonders viele Soldaten einsetzt, wo Russland weiterhin Geländegewinne macht, vor allem in diesem Festungsgürtel, wie er genannt wird, im Donezbecken. Genauer gesagt in der Stadt Kostjantynivka, die sozusagen von russischer Seite oder von Russland besetzten Gebiet aus die erste Stadt ist, die sie hier einnehmen wollen. Dort rückt Russland weiter vor, aber es gibt jetzt eben auch schon einige Frontabschnitte, wo die Front nicht nur steht, sondern wo Russland tatsächlich eben auch an Boden verliert. Die Zählungen sind da so ein bisschen unterschiedlich oder die Schätzungen, aber es gibt doch einige und auch immer mehr Experten, die für die vergangenen Monate, also Mai und April, schon ausgerechnet haben, dass die Ukraine mehr Gelände, mehr ihres Staatsgebiets befreien konnte, als sie verloren hat. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass Russland eben einfach nicht vorwärts kommt.
Woran liegt das?
Da sind mehrere Faktoren im Spiel. Das eine sind diese Middle Strikes, das heißt diese Angriffe mit Drohnen mittlerer Reichweite, so bis zu 200 Kilometern, die die russische Logistik massiv stören. Das heißt, die greifen Transporte an, Lastwagen, aber auch mittlerweile Züge, sie greifen auch Truppenbewegungen an. Ein weiterer Faktor ist, dass Russland nicht mehr so viele Soldaten rekrutieren kann, wie es das im vergangenen Jahr gemacht hat. Es waren im vergangenen Jahr über 400.000. In Russland werden ja Soldaten nicht zwangsweise rekrutiert oder nur in sehr, sehr geringem Umfang derzeit. Das war mal anders, das war 2022 anders im Herbst. Aber jetzt setzt Russland darauf, die Leute zu locken mit Geld, mit viel Geld, vor allem für russische Verhältnisse viel Geld, also einige zigtausend, allein für den Abschluss eines solchen Vertrags. Und das hat bisher auch eben sehr gut gezogen. Viele haben dem zugestimmt. Es hat vor allem im vergangenen Jahr sehr gut gezogen, auch deshalb, weil es dann diese Verhandlungen gab zwischen den USA und Russland. Trump ist US-Präsident geworden, das haben natürlich auch Russinnen und Russen mitbekommen. Und bei vielen war da wohl auch die Überlegung im Spiel, okay, es ist gefährlich, an die Front zu gehen, zu kämpfen, aber wenn jetzt dieser Friedensvertrag durch die Verhandlungen in Aussicht steht, dann ist das vielleicht gar nicht so gefährlich. Dann muss ich ja nur vielleicht ein paar Monate überleben und das Risiko ist nicht so groß. Also schließe ich mal so einen Vertrag ab, kassiere das Geld ein, verdiene dann auch monatlich nicht wenig, umgerechnet 2000 Dollar im Monat. Und diese Überlegung ist jetzt nichts mehr wert. Dieser Faktor, das geht bald vorbei, den viele im Hinterkopf hatten, den gibt's nicht mehr. Und deswegen sind die Schätzungen von verschiedenen Militärexpertinnen und Experten, dass Russland immer noch viele Soldaten rekrutieren kann monatlich, aber etwa 20-25% weniger als im vergangenen Jahr.
Und gleichzeitig gab es ja aber weiterhin so eine Serie von Angriffen, speziell auch gegen Kiew, wo ihr auch seid. Wie sehen diese Angriffe aus?
Vielleicht ist es sinnvoll, nochmal das ein bisschen zu ordnen, weil das immer so ein bisschen durcheinander geht, auch in der Berichterstattung. Es gibt, man kann sagen, drei Arten von Drohnen bzw. Luftschlägen. Es gibt diese Langstreckenangriffe, die du gerade genannt hast, mit Langstreckendrohnen, mit Marschflugkörpern, mit Raketen. Die gehen eben über viele hunderte Kilometer, auch über 1000 Kilometer hinweg. Das, was ich vorher genannt habe, diese Middle Strikes, die sind in der mittleren Kategorie angesiedelt, also mittlere Reichweite, so bis 200 Kilometer. Und dann gibt's eben auch Drohnen, die direkt an der Front operieren, die auch viel kleiner sind, viel billiger sind und die immer von Piloten gesteuert werden. Die sogenannten FPV-Drohnen, weil sie eben First Person View, also da sitzt jemand und steuert die direkt an der Front und verhindern dann eben, dass zum Beispiel hier Soldaten sich frei und unbemerkt bewegen können. Und diese Langstreckenangriffe, zum Beispiel auf Kiew, die haben mal aus meiner Sicht mittlerweile, vor allem was die russischen Angriffe anbelangt, vor allem einen psychologischen Effekt oder sollen ihn zumindest haben. Das heißt, hier geht es darum, die Bevölkerung zu terrorisieren, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, was ja auch gelingt natürlich, weil sie ihre Nächte in den Schutzräumen verbringen müssen, weil es unglaublich laut ist, wenn man es nicht schafft, in den Schutzraum zu gehen und auch lange dauert und man so das Gefühl hat, ja, die Rakete explodiert neben dir, auch wenn es 3 Kilometer entfernt ist. Die sind so laut, dass man hier also wirklich Angst bekommt. Sie sind insofern auch in gewisser Weise ein Ausdruck von Frustration auf russischer Seite. Also wir kommen an der Front nicht voran, aber wir müssen doch irgendwas tun. Wir müssen den Eindruck erwecken, dass wir weiterhin am Drücker sind, dass wir weiter eskalieren können. Putin wird aufgefordert, mach doch was, greift die sogenannten Zentren der Entscheidungsfindung an oder der Entscheidungen, also wo die Entscheidungsträger sitzen, da gibt es so einen Begriff im Russischen, der immer wieder verwendet wird, dann können wir den Krieg noch zu unseren Gunsten und möglicherweise sogar sehr schnell entscheiden.
Russland gerät also stärker unter Druck, als es bisher der Fall war, durch diese Drohnenangriffe aus der Ukraine. Wieso kann Russland dem eigentlich nichts entgegensetzen?
Also ein Grund ist ganz einfach, dass Russland damit nicht gerechnet hat. Ich glaube, in Russland hat sich niemand vorgestellt, dass sich die Ukraine so entwickelt, dass sie Drohnen haben wird aus eigener Produktion, mit denen sie eben bis Moskau kommt oder noch darüber hinauskommt, weit darüber hinauskommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Russland ein sehr großes Land ist, das größte Land der Welt und das eigentlich ein Vorteil ist, weil man eben sehr dezentral und sehr weit entfernt von der Front Rüstung produzieren kann und weil es eben auch für den Gegner schwierig ist, dieses irgendwie Einfluss zu üben auf dieses große Gebiet. Aber umgekehrt ist es eben auch schwierig, dieses große Gebiet zu verteidigen. Die Flugabwehr, die Russen haben, ist auch begrenzt. Das heißt, sie haben nur bestimmte Systeme zur Verfügung, eine bestimmte Anzahl, die setzen sie an bestimmten Orten ein, die wichtig sind. Das genügt aber einfach nicht.
Das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg möchte eine Art russisches Davos sein. Ein Ort der Begegnung für Regierungschefs, Politiker und Wirtschaftsbosse und eine große Bühne für ihn, Präsident Putin.
Jetzt gerade diese Angriffe, die es auf St. Petersburg gegeben hat, waren dann natürlich nochmal ein größerer Wirkungstreffer, weil da zu diesem Zeitpunkt eine internationale Wirtschaftskonferenz stattgefunden hat. Und dann zeigt sich, ja, die Russen sind nicht mal in der Lage, die Hafenanlagen von St. Petersburg gegen russische Drohnen zu schützen, die da eben angeflogen kommen, laut, brummend und eben auch sichtbar einschlagend. Und Russland hat eben vor allem an den Angriff gedacht, aber nicht an die Verteidigung. Und das rächt sich jetzt. Darüber hinaus hat die Ukraine über Monate, sogar über Jahre hinweg gezielt auch diese Anlagen der Luftabwehr angegriffen und ausgeschaltet. Und sie hat richtige Schneisen geschlagen sozusagen mit diesen Angriffen ins russische Staatsgebiet hinein, mit denen sie also jetzt ihre Drohnen steuern kann oder fliegen lassen kann.
Am Anfang ging das russische Regime und ja auch viele Beobachter gingen davon aus, dass die Ukraine sich innerhalb kurzer Zeit Russland ergeben wird. Jetzt ist es einige Jahre später, der Krieg läuft immer noch. Erhöht sich dadurch eigentlich auch innenpolitisch der Druck auf Putin, dadurch, dass dieser Krieg eben nicht endet?
Ich denke schon, dass es sich innenpolitisch erhöht. Es lässt sich, sagen wir mal, nicht so ganz präzise messen, weil es in Russland keine freien Meinungsumfragen gibt. Und selbst wenn man die Menschen frei fragen könnte, sind sie ja dann auch indoktriniert von der Propaganda. Aber die Unzufriedenheit wächst. Das hat mir auch die Frau gesagt, die auf der Krim lebt, mit der ich mich unterhalten habe, die das ja mitbekommt, Anastasia.
Atmosphäre стала иная.
Die Menschen werden immer böser, sagt sie zunehmend. Eigentlich wünschen sich alle, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Man merkt es auch schon deutlich an dem, was so verbreitet wird in Russland. Da gibt es ja Staatsmedien, die mehr oder weniger vom Kreml komplett abhängig sind und komplett auf Kreml-Linie liegen. Und die bisher eben das hohe Lied dieses Kriegs gesungen haben, mit der Ausnahme 2022, also als dieser erste Plan gescheitert ist und die Ukraine viel zurückerobern konnte, da gab es schon auch Misstöne. Aber im vergangenen Jahr, im vorvergangenen Jahr, war also die Aussicht oder die Erwartung eines Sieges sehr, sehr deutlich dort. Und da gibt es jetzt eben schon auch Töne, die kritisch sind. Was heißt kritisch? Also verärgert, dass das Ganze nicht vorwärts geht. Begreift es nicht. Wie kann das jetzt sein? Wieso? Putin sagt doch, es läuft alles so gut. Ich habe hier zum Beispiel eine Sendung gesehen, die im ersten russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, mit einer Frau, die sehr, sehr einflussreich ist und sehr bekannt ist. Die heißt Skabeeva. Sie hatte ein Gespräch geführt mit einem Abgeordneten aus der Staatsduma, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verteidigungskomitees. Und das war schon so, dass man ihr sehr, sehr deutlich angemerkt hat, wie unzufrieden sie ist und mit den Ausreden, die auch immer wieder kommen. Also der Abgeordnete versucht zu erklären, dass immer noch alles positiv läuft, die Ukraine habe kein Angriffspotenzial, das sei nicht zu sehen, Russland habe immer noch die strategische, operative Überlegenheit, aber dann kommt eben ihr ja sehr, sehr irritierter Ton, dass Kiew ja auch, also die Ukraine gar nicht den Anspruch hat, jetzt hier die strategische Initiative zu ergreifen, sondern dass sie sich eben aufs Verteidigen besinnt und das eben auch erfolgreich macht. Sie sagt also auch erfolgreich, es kommen immer mehr Schläge aus der Ukraine. Und wir haben immer weniger Kraft. Der Abgeordnete versucht sie dann wieder vom Gegenteil zu überzeugen und das geht mehrere Minuten hin und her. Sie lässt sich aber eben nicht vom Gegenteil überzeugen und sagt eben, man macht sich lustig über uns, die Ukrainer rechnen schon aus, wenn wir weiterhin so langsam vorwärts kommen, dann haben wir das Donetsk-Becken, das ja so das erste Ziel ist jetzt oder das nächste Ziel des russischen Angriffs, haben wir das erst in 33 Jahren komplett eingenommen und sie ja, empfindet es also als herabwürdigend, erniedrigend, dass man sich dann also hier schon über Russland lustig machen kann. Und sie sagt dann auch, ich denke, das ist auch ein Narrativ in der russischen Staatspropaganda, das man jetzt öfter hören wird, dass die halbe Welt sozusagen, umgangssprachlich gesprochen, gegen Russland steht. Sie nennt hier 53 Staaten, die wir gegen uns haben. Das ist wichtig und wird wichtig, weil man dadurch dann auch irgendwann mal begründen kann, warum eben ein Friedensschluss zustande gekommen ist, bei dem Russland nicht die Ukraine insgesamt erobert hat und vielleicht noch nicht mal das Donetsk-Becken erobert hat, dass man eben sagen kann, naja, wir hatten es eben auch nicht nur mit der Ukraine zu tun, mit der wären wir fertig geworden, sondern wir hatten es hier mit einer ganzen Vielzahl von wirtschaftlich sehr potenten Staaten zu tun, unter anderem mit den mächtigsten NATO-Staaten und vor allem auch mit den USA. Und deswegen ist das Ganze eben anders gelaufen, als wir das geplant hatten.
Wenn da diese Art Kritik über die Bildschirme flimmert und damit ja viele Menschen in Russland erreicht, ist das dann etwas, was vielleicht auch strategisch so gewollt ist?
Wenn das klar wäre, dass man sowas nicht sagen darf, dann würde das auch nicht so gesagt. Ich denke, hier gibt es schon ein erstes Austesten in Russland auch. Wie ist die Stimmung im Land? Kann man sowas mal lancieren? Bereitet man die Menschen langsam darauf vor, dass der Krieg eben nicht gewonnen wird? Jedenfalls nicht so gewonnen wird, wie das irgendwann mal geplant war und wie es ja auch verkündet war. Und die Soldaten hatten ja schon ihre Paradeuniformen dabei im Februar 22 auf dem Weg nach Kiew, weil sie dachten, dass sie hier also die Siegesparade bald abhalten werden. Und ja, hier wird die russische Gesellschaft schon auch, denke ich, mit darauf vorbereitet, dass man sich eben mit wesentlich, wesentlich weniger zufrieden geben muss.
Und Putin behauptet ja immer wieder, dass er an einem Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges interessiert wäre. Gleichzeitig hat er jetzt zuletzt wieder ein Angebot von Zelensky, der hatte ja einen offenen Brief geschrieben, zu Friedensverhandlungen abgelehnt. Ist er wirklich an einem Ende des Krieges interessiert?
Nein. Das heißt, ich glaube, dass er erst dann den Krieg beendet, wenn er wirklich nicht mehr anders kann. Das heißt, wenn es für ihn teurer wird und gefährlicher wird, den Krieg weiterzuführen, als ihn zu beenden. Also wenn die Stimmung noch stärker kippt in Russland, dann glaube ich, ist erst der Zeitpunkt gekommen, wo er dann zu einem Frieden bereit ist. Denn im Moment ist die Rechnung, denke ich, für ihn noch so, dass ein Friedensschluss für ihn mehr Probleme bringt, als den Krieg fortzusetzen. Russland hat seine Wirtschaft jetzt halt sehr stark auf den Krieg ausgerichtet. Rücklagen sind verbrannt worden, zum Beispiel ein Wohlstandsfonds ist praktisch leer, der war eigentlich dafür da, die Renten zu garantieren in Russland. Rücklagen wurden dann in die Rüstungsindustrie gesteckt und in den Krieg insgesamt gesteckt, also in einen Wirtschaftsteil, der ja keinen Wohlstandsgewinn bringt und der vor allem auch keine Investitionen für die Zukunft gebracht hat, also wo Geld schlicht und ergreifend vernichtet wurde. Und das wird offensichtlich werden und ich glaube, dass das auch auch unangenehm wird für die russische Staatsmacht, sich damit auseinanderzusetzen.
Und verdrängt denn Putin das genauso wie die russische Gesellschaft? Oder gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass er sich schon in irgendeiner Form mit einem möglichen Kriegsende beschäftigt?
Es gibt so ein paar Signale oder zumindest es gibt ein paar Dinge, die man als Signal wertet, die Russland bzw. die Putin aussendet und die darauf hinweisen könnten, dass es sich so langsam zumindest damit beschäftigt mit dem Gedanken. Also er hat den Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen.
In Moskau hat Ex-Kanzler Schröder mit Russlands Präsidenten Putin gesprochen. Worüber ist nicht bekannt. Im Krieg gegen die Ukraine hatte Putin Schröder vergangenen Monat als Vermittler ins Spiel gebracht.
Schröder hat für mehrere russische Unternehmen gearbeitet, die was mit der russischen Energiewirtschaft zu tun haben und war eben als solcher auch ein enger Vertrauter von Putin und sein Kontaktmann zu Deutschland, kann man sagen, und in die deutsche Politik hinein, nachdem Schröder vorher eben schon als Kanzler eine enge Beziehung zu Putin gepflegt hat, diese sogenannte Sauna-Freundschaft und ja auch immer wieder persönlich von Putin eingeladen wurde. Der kommt für die Ukraine und für den Westen nicht als Vermittler in Frage, als den Putin ihn sicher gerne sehen würde, einfach weil er sehr, sehr nah dran ist an Putin. Aber trotzdem zeigt er ja damit, ich bin auch bereit, mit Europäern zu sprechen. Zeigt das auf eine bestimmte Art, die vielleicht merkwürdig erscheint, aber doch, so kann man das zumindest interpretieren oder so würde ich es interpretieren. Auch die Tatsache spricht dafür, dass zuletzt ein russischer Oligarch, Abramowitsch, zunächst nach Kiew gereist ist, in die Ukraine, und dann weitergereist ist nach Russland bzw. zu Putin, sich dort mit ihm getroffen hat. Abramowitsch ist einer der russischen sogenannten Oligarchen, die in den 90er Jahren sehr, sehr viel Geld verdient haben, also ein Milliardär, aber Gouverneur eines Gebiets in Russland. Trotzdem wird er in der Ukraine schon als jemand gesehen, der nicht glücklich ist über diesen Krieg. Er hat schon 2022 sich eingeschaltet in Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und hat da wohl auch ein gewisses Vertrauen erworben in der Ukraine. Jedenfalls hat er das Gehör, kann man sagen, der ukrainischen Staatsführung. Das heißt, er wird nicht einfach als Agent oder Handlanger Putins wahrgenommen, sondern schon als jemand, der natürlich nicht bei offiziellen Verhandlungen als Vermittler auftreten kann, aber so als jemand, der jetzt zumindest mal die Stimmungslage auslotet für Kiew in Moskau und umgekehrt für Moskau in Kiew, damit man einfach besser einschätzen kann, was da gerade in der anderen Hauptstadt los ist und wie da die Lage ist. Putin hat das auch selber dann so beschrieben im Nachhinein bei diesem Petersburger Wirtschaftsforum, hat das dann so dargestellt, als sei die Initiative von Abramowitsch selber ausgegangen. Das glaube ich nicht. Also das denke ich schon, dass das genau auch koordiniert war mit dem Kreml im Vorhinein und auch vom Kreml mit ausging, um hier halt einen direkten Draht herzustellen zwischen Kiew und Moskau. Das ist ein weiteres Zeichen. Man versucht natürlich irgendwie zu verstehen, was da vor sich geht, aber die Gefahr, dass man dabei ziemlich weit daneben liegt, die ist auch groß.
Florian, du kennst dich ja gut nicht nur mit der Ukraine aus, sondern eben auch mit Russland. Natürlich kannst du auch nicht in Putins Kopf schauen, aber kannst du uns eine Einschätzung geben, was Putin eigentlich möchte?
Ich glaube, dass Putin selber Schwierigkeiten hat, das zu definieren im Moment. Es ist völlig klar, was er 2022 wollte. Das ist offensichtlich gewesen und aus seiner Sicht auch rational. Er dachte, er kann in kürzester Zeit die Ukraine wieder unter russischen Einfluss bringen, hier eine Regierung installieren, die Russland freundlich ist, die die Ukraine abbringt von ihrem Kurs nach Westen. Dieser Plan ist gescheitert und dann ist halt die Frage, wie geht's weiter? Er hat also sich nicht dazu entschieden, dann aufzuhören, sondern er hat neue Ziele definiert oder versucht, die alten Ziele so zu verkaufen, dass sie irgendwie kleineren Maßstab annehmen. Dann zuletzt und bis jetzt ist ja die Losung, wir müssen zumindest das Donezk-Becken einnehmen. Diese Menschen dort sind eigentlich Russen, die haben sich 2014 aufgelehnt gegen die Revolution, die in Kiew stattgefunden hat, die in der Ukraine als Revolution der Würde bezeichnet wird. Sie sind eigentlich pro-russisch und sie wurden gegängelt, wurden dann auch angegriffen. So ist die Rhetorik, das Narrativ. Also wenn wir zumindest dieses Donezk-Becken in Anführungszeichen befreien, dann haben wir einen Erfolg erzielt. Auch das ist im Moment schwierig, weil eben dieser Festungsgürtel sehr, sehr schwer einzunehmen ist. Und ja, was will Putin jetzt? Also ich denke mal, er erinnert sich wieder an das, was für alle Herrscher Russlands immer gegolten hat, über die Jahrhunderte hinweg. Das Allerwichtigste ist, die Macht, die eigene Macht zu erhalten. Es ist nicht leicht in Russland und war noch nie leicht, an die Macht zu kommen und sich dort zu halten. Das ist Putin jetzt über lange Zeit hinweg gelungen. Das denke ich, dass er das als Erfolg wertet. Und dieser eigene Machterhalt steht an allererster Stelle. Also auch über seine eigene Biografie denke ich auch hinaus. Also auch, dass er jetzt dann, also wenn er irgendwann mal abtreten muss, nicht in Schimpf und Schande abtreten wird, dass er sicher bleibt, dass möglicherweise sogar seine Familie eben weiterhin hohes Ansehen genießt. Das ist alles wichtig für ihn.
Wir sprechen ja über die Chancen für mögliche Friedensverhandlungen. Lass uns dafür auch mal auf die andere Seite schauen, auf die Ukraine. Lange hat ja Präsident Zelensky davon gesprochen, dass alle ukrainischen Gebiete, die von Russland besetzt wurden, zurückerobert werden sollen. Steht er noch dazu oder ist die Ukraine unter Umständen auch bereit, Zugeständnisse zu machen?
Was die Gebiete anbelangt, die Russland schon eingenommen hat, sagt die Ukraine, wir verstehen, dass wir die im Moment nicht erobern können, dass wir sie militärisch nicht befreien können. Also müssen wir uns damit abfinden, dass sie von Russland besetzt bleiben. Da sind wir zu einer bestimmten Regelung bereit. Das wäre dann eine Waffenstillstandsregelung. Allerdings auch eben kein echtes Friedensabkommen. Das, glaube ich, ist so schnell nicht möglich. Mit der Hoffnung, dass sich irgendwann eine andere Situation ergibt, dass sich Russland ändert, zu einem demokratischen Staat wird, zu einem Staat, der wieder zurückkehren will, vollumfänglich zurückkehren will, in die Weltgemeinschaft und dann eben sich hier eine politische Lösung ergibt.
Jetzt gab es am Wochenende in London eine weitere Friedensinitiative, sag ich mal. Da sind zusammengekommen die Ukraine, Deutschland, Frankreich, Großbritannien.
Am Abend trafen sich dazu Kanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron bei Premierminister Keir Starmer in London. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky stieß dazu.
Es gab ja schon mehrere solcher Treffen. War dieses Treffen aus deiner Sicht anders als die vorherigen?
Ja, wir wissen von solchen Treffen immer nur, was veröffentlicht wird. Also zumindest ich habe keinen Einblick, was da tatsächlich besprochen worden ist. Aber die Situation lässt einige Schlussfolgerungen zu, in der dieses Treffen stattgefunden hat. Und die Situation ist eben, dass die Ukraine stärker demonstriert.
Premierminister Starmer, Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron sind sich mit Ukraines Präsident Zelensky einig. Der derzeitige Verlauf der Front soll Ausgangspunkt für Verhandlungen mit Russland sein.
Bei einer Einigung soll Europa eine wichtige Rolle spielen, so die Abschlusserklärung von London.
Also diese Punkte spiegeln doch weitgehend das wider, wie sich die Ukraine eine gemeinsame Position bei Verhandlungen oder Vorverhandlungen mit Russland vorstellt. Der wichtigste Punkt, aber der ist auch unstrittig eigentlich im Westen, dass also Verhandlungen nur dann sinnvoll sind, wenn auch eine Waffenruhe herrscht, wenn also nicht während der Verhandlungen weiter Krieg geführt wird. Wenn man das tun würde, dann würde man endlose Verhandlungen beginnen, denn dann würden ja ständig die Sachen, über die man spricht, also die Gebiete und so weiter, die würden sich ja ständig verändern und die Kräfteverhältnisse würden anders und dann würden die Verhandlungen eigentlich nur dazu benutzt, um herauszufinden, wie die Gegenseite gerade drauf ist sozusagen, welcher Stimmung sie ist. Aber andere Dinge sind hier schon deutlich geworden, die im Westen bisher nicht so klar waren oder die zumindest bei den drei Ländern, die hier mit der Ukraine sich getroffen haben, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, nicht so klar waren. Zum Beispiel, dass die russischen Vermögenswerte eingefroren bleiben, bis Russland den Krieg beendet. Und dass es auch Reparationen geben soll für die Ukraine aus Russland. Auch das ist schon eine Forderung, die natürlich in der Ukraine immer wieder erhoben wurde, die ich aber in der Deutlichkeit jetzt von den westlichen Partnern der Ukraine nicht immer gehört habe.
Die Europäer und die Ukraine haben sich getroffen, haben Bedingungen formuliert für Friedensverhandlungen. Die USA waren nicht dabei. Wo stehen denn die USA eigentlich gerade mit Blick auf diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja einfach weiterhin läuft?
Ja, es gab die Aussage von dem US-Außenminister Rubio, dass es im Moment kein Interesse gibt, die Verhandlungen fortzusetzen. Aber ich denke, das wird sich sehr, sehr schnell ändern, wenn die USA, wenn die Trump-Administration sieht, dass sich hier neue Möglichkeiten eröffnen, dass die Situation sich auch eben im Kreml ändert. Wenn da Anzeichen kommen und die ersten Anzeichen gibt es, dann glaube ich schon, dass sie sehr, sehr schnell wieder aufspringen werden, weil Trump so einen Erfolg unbedingt braucht oder sie sich sehr gerne anheften würde, den Erfolg diesen Krieg mit beendet zu haben. Also das will sich Trump ganz sicher nicht entgehen lassen.
Das eine ist ja, ob und wie Trump das sozusagen innenpolitisch für sich nutzen möchte und vielleicht auch braucht. Wie sieht es denn andersrum aus? Brauchen die Europäer, braucht die Ukraine, brauchen die weiterhin die USA?
Unbedingt. Ohne die USA geht gar nichts. Das kann man, denke ich, mal so sagen. Zum einen schon mal aus russischer Sicht. Also die Russen werden keinesfalls einen Frieden nur mit Europa und der Ukraine schließen. Denn das wäre dann wirklich eine Blamage, wenn man eben nur sozusagen gegen die von den Europäern unterstützten Ukrainern nicht komplett gewonnen hätte. Man muss sagen können, hier waren die USA wichtig, die haben die Ukraine unterstützt, gegen die haben wir eigentlich gekämpft. Das ist wichtig, um dann eben das begründen zu können, dass die Ukraine nicht wieder russisch oder nicht in den russischen Einflussbereich durch den Krieg zurückgekommen ist. Aber auch von der ganzen Konstruktion einer Nachkriegsordnung ist noch zu hoch gegriffen, sagen wir mal, einer Waffenstillstandsvereinbarung sind die USA unbedingt notwendig, was die Überwachung allein anbelangt. Sie haben die Satelliten, sie können sagen, wir überprüfen, dass zum Beispiel eine Waffenruhe auch wirklich eingehalten wird an der Front, dass nicht doch wieder Waffensysteme in Stellung gebracht werden und so weiter, Truppenbewegungen stattfinden. Außerdem sind sie für die Ukraine wichtig bei der Lieferung bestimmter Waffengattungen, also diese Raketen vom Typ Patriot sind bisher die einzigen gewesen, die es geschafft haben, russische ballistische Raketen abzufangen. Und die Ukraine wird auch eben darauf bestehen und darauf bestehen müssen, dass sie ausreichend ausgestattet wird für den Fall eines erneuten russischen Angriffs mit solchen Abwehrraketen. Denn Russland wird weiterhin Raketen produzieren, das ist ganz klar, auch wenn es einen Waffenstillstand gibt. Russland wird weiter aufrüsten. Die Ukraine wird Mittel haben wollen, um sich in dem Fall des Falles dagegen verteidigen zu können.
Dieser Krieg dauert jetzt mehr als 4 Jahre und wir reden sicherlich nicht das erste Mal darüber, ob und wie er enden könnte. Aber bisher gibt es weder einen Waffenstillstand, geschweige denn Friedensabkommen. Wie schätzt du das denn ein? Könnte es jetzt unter diesen neuen Vorzeichen mit einem, ich sag mal, geschwächten Russland im Vergleich zu früher vielleicht doch zu echten Verhandlungen kommen oder sogar zu einem Frieden?
Wenn es Verhandlungen gibt, wird es um dieses Donetsk-Becken gehen. Denn es ist für Russland natürlich schon so, dass wenn nicht einmal dieses Gebiet erobert wird, dann wird es schon relativ offensichtlich, dass der Krieg nicht gut gelaufen ist für Russland. Aber es ist eben militärisch im Moment relativ unwahrscheinlich, dass das schnell passieren wird. Für die Ukraine umgekehrt hat es mal einen Zeitpunkt gegeben, wo Zelensky so den Eindruck gemacht hat, als könne er bereit sein, darauf zu verzichten und zu sagen, gut, wir ziehen uns zurück aus den Gebieten, die wir noch halten im Donetsk-Becken, also dieser sogenannte Festungsgürtel, die Städte Konstantinivka, Slowjansk, Kramatorsk, wenn wir dafür feste Sicherheitsgarantien bekommen, wenn wir also hundertprozentig davon ausgehen können, dass Russland uns nicht dann nochmal angreift. In 2 Monaten, in einem Jahr oder in 3 Jahren. Das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt klingt das anders bei Zelensky. Jetzt klingt es schon danach, nee, also darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten. Unter anderem natürlich, weil das eben dieser Festungsgürtel ist. Das heißt, da gibt es sehr, sehr gute ausgebaute Stellungen, die die Ukraine hält, für die Russland eben sehr viel aufwenden muss, wenn es sie erobern will. Ich glaube, so langsam werden die Chancen größer auf echte Verhandlungen. Denn wenn die Front steht, sie steht noch nicht ganz, aber sie steht deutlich fester als vor einem Jahr. Die Kämpfe sind weiterhin erbittert, das schon, aber es zeigt sich eben weniger russischer Vormarsch und mit dem rücken auch die Chancen auf echte Verhandlungen näher.
Florian, vielen Dank.
Danke.
Florian Kellermann hat mehrere Jahre aus Moskau berichtet und arbeitet nun seit über einem Jahr für das ARD-Studio Kiew. Die Berichterstattung von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio könnt ihr auf tagesschau.de lesen. Und am Montag blicken wir dann nach Bayern, auf Ministerpräsident Markus Söder. Lange schien es so, als sei er die unangefochtene Spitze der CSU. Doch nun bröckelt seine Macht. Erleben wir gerade den Anfang vom Ende der Ära Söder? Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Nicole Dienemann. Produktion Theo Weiß, Konrad Winkler, Hanna Brünjes und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Was den Podcast besonders macht? Hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch für den Hörer und die Hörerin eingeordnet. Kurz, präzise und für Laien verständlich. Außerdem werden auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Wenn ihr fundierte Informationen zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit haben wollt, dann hört doch mal rein in Was tun, Herr General? Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App. Den Link packen wir euch in die Shownotes.